Hi, schön, dass du hier bist. Die Folge ist schon 4 Wochen früher bei Podimo im kostenlosen Bereich erschienen.
Ja, und wenn du neue Folgen früher und gratis hören möchtest von Friends in Crime, dann hol dir einfach die App und schon kann's losgehen.
Den Link zur App findest du in den Shownotes. Jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Friends in Crime oder wie wir euch ja schon ewig nennen, seit Folge 1, um genau zu sein, und wie wir euch vor allen Dingen auch wahnsinnig gerne nennen. Hallo, liebe Fickies.
Hallo, liebe Fickies.
Toll, dass ihr heute da seid. Ich habe heute einen Fall mitgebracht in dieser Folge und ich habe so Bock auf den Fall. Ich bin richtig tief in die Recherchen abgetaucht. Ja, ich saß die Nacht hier. Ich bin in Themen abgeglitten, in Rabbit Holes, die ich jetzt aber noch nicht spoilern will.
Ui, das klingt bei dir nie nach was Gutem. Rabbit Holes, in die du abgeglitten bist. Was ist? Oh Mann. Du baust jetzt schon eine Erwartungshaltung auf, die du hoffentlich erfüllen kannst. Ich meine, wenn du da nachts gesessen anstatt auf den Straßen von Köln als Batgirl verkleidet für die Gerechtigkeit zu kämpfen, dann muss es dir wichtig gewesen sein, Sandra Sprünken.
Absolut. Also du bist jetzt auch schon hyped, merke ich. Ich habe dich jetzt schon ein bisschen abgeholt.
Ich bin total abgeholt. Aber jetzt musst du auch liefern. Ne? Wenn du jetzt mir mit so einem Billow-Fall kommst, wo einer irgendwie mit dem Messer in seine Ehefrau reingestolpert ist, damit kannst du jetzt hier nichts rausholen. Das muss schon was Ordentliches sein.
Ja, also ich darf verraten, es ist tatsächlich ein sehr unblutiger Fall, überraschenderweise unblutig. Und es ist ja auch wichtig, dass ich dir heute was liefere, dass bei dir Endorphine ausgeschüttet werden, weil du bist ja schon wieder kaputt gegangen.
Ich bin wieder kaputt gegangen. Bielendorfer, ja, guck mal, ich bin jetzt in dem Alter angekommen, wo der Oberschenkel-Halsbruch schon das Pflegeheim bedeuten kann, wie bei Oma. Ich bin zur Toilette gegangen, weil die Prostata gejuckt hat und bin einfach wie ein Sack gefallen. Und habe mir, ich weiß noch nicht genau, gestern das Bein gebrochen ist es nicht. Das hat mein Kardiologen-Nachbar schnell festgestellt. Aber ich vermute, ich habe mir sowas wie das Kreuzband gerissen oder so. Am besten ist, auf Toilette geht. Das müsst ihr mal sehen, wenn ich so halb im Stehen kacke, weil ich nicht sitzen kann. Meine Frau vor der Tür steht und sagt mir, boah, kann ich kommen? Ich so, nein, bitte nicht, es ist so entwürdigend. Das ist so scheiße. Ich kann jetzt schon wieder drüber lachen. Aber wir haben diese Aufnahme zweimal gestartet, weil bei mir auch die Heizung nicht geht und die Handwerker gerade vor der Tür stehen, meine Frau gar nicht zu Hause ist und du mir dann zugehört hast, wie ich es aus dem ersten Stock innerhalb von ungefähr 7 Minuten ins Erdgeschoss geschafft habe.
Das waren auch Geräusche, die ich sonst so auch nur aus Tierdokus kenne.
Ja. Wirklich. Ganz gute Umschreibung meines Lebens, das Pekari-Schwein, das ich kurz vor der Paarung befinde. Es war wirklich ganz, also das war jetzt gerade so, schade, dass Leute dabei nicht zugucken konnten, wie ich hier durch die Wohnung krauche, wenn du auf der anderen Seite mit dabei zuhörst, wie ich so, oh Gott, ich sterbe.
Ich möchte dir wirklich einen gut gemeinten Rat geben. Es hilft, also ich würde auch gar keinen Arzttermin mehr machen. In meinen Augen hilft bei dir da jetzt nur noch Notschlachten. Also
die Bestattung. Ich sollte schon mal eine Bestattung ausmachen, meinst du?
Also ich finde, wir haben die Leute super, also wir haben euch alle toll in die Folge reingeholt. Ich frage mich immer noch, wie man im Stehen kacken kann, aber du kannst es mir dann in der nächsten Folge vielleicht nochmal genauer erklären. Aber wir wissen, du müsstest eigentlich ins Krankenhaus, du bist aber hier, willst die Folge aufnehmen, weil du genauso hyped bist wie ich.
Ich bin so hart hyped.
Dann spannen wir dich auch nicht mehr auf die Folter, dann legen wir jetzt auch los. Und wir reisen heute in dieser Folge nach London, mein London, ins Jahr 2010. Das ist tatsächlich ein Jahr, nachdem ich einige Monate in London gelebt habe. Und wir reisen in einen Stadtteil, den ich sehr gut kenne. Ich kenne wirklich die Straßen und die Orte, wo der Fall spielt. Also ich bin in den gleichen Straßen, wenn ich in der Stadt bin, in Teilen unterwegs. Und deshalb bin ich natürlich noch aufgeregter.
Wie heißt denn der Ort? Weil ich war ja auch schon oft in London. Ich bin ja im faktischen Sinne, bin ich ja zweiter Stiefsohn der Queen.
Aber so ein bisschen Prinz William Swag hast du auch.
Ja, aber ich habe dichteres Haar.
Aber Prinz William ist ja der Uncoole von beiden.
Ich fand Prinz William immer total swag. Ist doch nett. Ist doch wirklich, das ist so einer, wo man sich freut, wenn der irgendwann mal übernimmt oder nicht. Oder magst du den nicht?
Ja, also als König kann der das wohl mal machen, aber jetzt mit dem Bier trinken will ich nicht. Der ist sensationell langweilig. Der ist britisches Lehrerkind, Basti. Ihr zwei würdet euch wohl gut verstehen.
Ja, super.
Ich sehe dich so einen Stammtisch. Du, er und Dr. Leon Scheidenwind, Windscheid. Ihr drei.
Dr. Leon Scheidenwind.
Windscheid.
Den habe ich noch nie gehört, den gefällt mir aber wirklich Gefällt mir aber wirklich gut, so ein böser Versprecher in unseren lieben Kollegen Leon.
Das sage ich, das Schlimme ist, das sage ich ja jedes Mal, auch bei Philipp Fleiter und so. Und ich glaube, es hat sich schon zu Leon durchgesprochen. Also ich schätze den sehr, ich finde den toll, aber ich finde auch den Witz zu gut, um ihn nicht zu machen.
Ich werde übrigens oft mit Leon Scheidenwind verwechselt, ne?
Ja, das kann ich mir nämlich vorstellen.
Unfassbar. Es gibt ja nur wirklich, also außerhalb unserer Profession gibt es ja gar keine. Also wir sind beides zwei blonde Deutsche, aber sonst jetzt auch wirklich wenig Ähnlichkeit.
Oft.
Er ist viel hübscher als ich und
ja, das stimmt.
Deutlich attraktiverer Mann. Aber er hat ja einen sehr kleinen Mund und ich habe ja einen sehr großen Mund. Also ich habe ja einen absurd großen Mund fast schon, genauso wie du.
Wo bist du denn jetzt in was für einer Analyse? Ich glaube für Leute, weil ihr beide sehr groß seid, wie du sagst, ihr seid beide also Europäer, ihr habt helle Augen, helle Haare. Ihr habt beide auch sehr schöne Sprechstimmen, das muss man ja auch mal sagen.
Oh, danke.
So der Stimmklang ähnlich. Ihr seid beide, was mit Psychologie, beide cool. Also ich glaube schon, dass das jetzt nicht mega weit hergeholt ist. Also,
aber das Lustige ist, dass die Omas, die mich als Leon Winscheid erkennen, dann immer total enttäuscht sind, wenn ich ihnen sage, dass ich Bastian Bieldorfer bin. Den kennen sie dann auch, mögen sie aber weniger. Das ist toll. Sie sind doch hier der mit der Psychologie. Ich sage, nee, ich habe auch Psychologie studiert. Aber Sie sind dieser Leon hier. Ich sage, nee, ich bin Bastian Bielendorfer, ich bin der Komiker. Ach ja, Sie kennen wir ja auch. Aber dann eher so wie so, ach Gott, scheiße. Weißt du, Mist, ich habe gehofft, ja. Ich habe Leon Winscheid getroffen, da habe ich jetzt hier nur so einen D-Prominenten aus. Wer weiß denn sowas abgeräumt? Ja, so ist es halt. Aber es stimmt, dass es natürlich, ich meine, wir haben beide die gleiche Profession, haben beide bei Weltmillionär unseren Durchbruch erlebt. Machen beide Podcasts. Das stimmt, ich habe noch nie realisiert, dass Leon Winscheid und ich eigentlich sowas wie eine Negativkopie voneinander sind. Das ist ja wundervoll. Bist du sicher, dass das hier so ist ein Crime-Podcast? Das möchte ich nochmal in Erinnerung rufen.
Ja,
ne?
Ich weiß, wir haben es irgendwie, es ist uns doch abgedriftet. Wir gehen jetzt zurück nach London. Wir gehen in einen Londoner Stadtteil und zwar, der gar nicht so bekannt ist. Wir gehen nach Pimlico.
Was?
Nach London Pimlico. Das ist tatsächlich relativ zentral gelegen, aber die wenigsten kennen das. Das ist zwischen Westminster und Chelsea. Das sind die beiden links und rechts liegenden Nachbarstadtteile. Pimlico ist so ein bisschen ruhig. Ich würde sagen, für Londoner Verhältnisse fast so ein bisschen altmodisch. Aber deshalb mag ich das da sehr, weil das ist überhaupt kein Viertel, was sich irgendwie aufdrängt. Ich glaube, da gibt es wenige Touristentipps in irgendwelchen Reiseführern. Deswegen sind da auch super wenig Touristen, obwohl es super zentral ist. Da gibt es super viele schöne, solide Pubs. Liebe Grüße gehen von mir, denn das ist zum Beispiel ein Pub, wo ich gerne abhänge, The Gallery Pub. Liebe Grüße an Shane, liebe Grüße an Little Lily, das ist die Bulldogge, die da immer ist. Und da gibt es so viele kleine Cafés, mein Lieblingsnachbarschaftsitaliener zum Beispiel, Delizia d'Italia, da müsst ihr mal hingehen, das Portofino Focaccia ist das allerbeste.
Absolut, und absolut, habe ich auch oft gehört. Das Portofino Focaccia in Pimlico soll wirklich fantastisch sein.
Die Leute fragen mich oft nach Tipps und es ist wirklich so ein Ort, an dem man irgendwie so ein Gefühl von fast eher einer Kleinstadt hat, obwohl man ja in dieser riesigen Stadt ist. Also die Barkeeper kennen einen, die Leute im Tesco, im Supermarkt kennen einen, Stammgäste sind Stammgäste und so. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Das möchte ich jetzt mal sagen. Aber es ist natürlich nichts, wenn man jetzt die großen Touri-Ziele abhakt, wo man eben rumläuft. Aber genau da spielt unser Fall und ich hole dich mit einer Geschichte in den Fall rein.
Okay.
Also, wir sind in Pimlico an einem Montagnachmittag. Die Sonne taucht die Alderney Street in ein warmes Licht. Es ist der 23. August 2010 und zwei Beamte der Metropolitan Police sind auf einem Einsatz unterwegs. Es ist ein sogenannter Welfare-Check. Das heißt, man schaut nach dem Rechten, weil ein Kollege zum Beispiel ein paar Tage nicht zur Arbeit erschienen ist. Vor der Tür des Hauses werfen sie noch schnell ihre leeren Pappbecher, nachdem sie den kurz vorher gekauften Tesco-Espresso runtergekippt haben, in den Mülleimer. Dann öffnen sie die schwere Eingangstür des georgianischen Reihenhauses Nummer 36 und steigen in dem mit Teppich ausgelegten Treppenhaus zum obersten Stockwerk hinauf. Na, dann wollen wir doch mal sehen, sagt einer der beiden und zückt den Schlüssel zur Wohnungstür, den ihnen der Arbeitgeber übergeben hat. Letzte Woche war nichts Auffälliges, die Nachbarn haben auch nichts mitgekriegt, sagt die Kollegin leicht gelangweilt, als sie nochmal die Notizen der Wache durchliest, die sie vorher bekommen haben. Der ist halt ein paar Tage nicht zur Arbeit gekommen. Dann waren Grimes und Gom vorgestern hier, aber niemand hat aufgemacht. Und jetzt haben wir den Schlüssel vom Arbeitgeber bekommen und sollen nachsehen. Sie klopfen an der Wohnungstür, warten die vorgeschriebene halbe Minute und klopfen erneut. Nichts. Schließlich schließt der erste Beamte die Wohnungstür mit dem Ersatzschlüssel leise und langsam auf. Beim Betreten der Wohnung empfängt sie Stille. Die Wohnung ist hell. Als sie die Tür öffnen, bewegt ein sanfter Luftzug die Vorhänge vor den Fenstern. Die Beamten blicken sich um und halten instinktiv den Atem an. Nicht aus Angst, sondern eher aus Ehrfurcht vor der wirklich makellosen Ordnung in der Wohnung. Es ist wirklich, als hätten sie ein Musterhaus betreten. Die Küche glänzt, kein schmutziges Messer liegt im Spülbecken, keine Krümel auf der Arbeitsplatte. Im Wohnzimmer liegen die Zeitschriften akkurat gestapelt, die Kanten exakt bündig auf dem Tisch. Sie gehen weiter ins Schlafzimmer. Das Bett ist gemacht, die Decke ist glatt gestrichen, als wäre hier seit Wochen niemand mehr unter die Laken geschlüpft. Alles wirkt sicher, behütet und vor allen Dingen fast schon steril. Nichts ist umgekippt, keine Lampe verschoben, kein Fenster aufgebrochen. Sie finden keine Kampfspuren, kein Chaos, keinen Schrei, der in der Luft hängt. Es ist wirklich eine perfekte Welt, aber gleichzeitig auch ein Ort absoluter Kontrolle. Selbst die Sofakissen haben einen Knick in der Oberkante, so wie in einem Hotel. Auch im Badezimmer sieht alles perfekt aufgeräumt aus. Das Licht spiegelt sich in den weißen, geputzten Fliesen, alles ist sauber gewischt. Noch ein schneller Blick in die Badewanne und sie können wieder los. Doch mitten in der makellosen Emaille der Badewanne steht ein Fremdkörper, der nicht wirklich in diese Welt der Ordnung an diesen Ort passt. Eine sehr große, knallrote Sporttasche der Marke The North Face. In der sterilen Ruhe des Raumes wirkt das Rot der Tasche wie ein Alarm. Die Beamten treten näher. Die Badewanne ist trocken, die Tasche ist prall gefüllt und schwer, das können sie sehen. Der Reißverschluss ist komplett zugezogen. Am Ende, dort wo die Metallschieber aufeinandertreffen, hängt ein kleines Vorhängeschloss. Na wunderbar, sagt der Beamte zu seiner Kollegin, jetzt muss ich nochmal runter, hab den ganzen Krams hier nicht mitgenommen, weil wir ja den Schlüssel hatten. Er geht erneut die vielen Treppenstufen runter zum Auto, um den kleinen Seitenschneider und eine große Zange zu holen. Wieder zurück in der Wohnung öffnen die Ermittler die Tasche vorsichtig. In der Enge des Stoffes liegt ein Körper. Der Körper von Gareth Williams. Er ist tot. Er ist nackt, sein Körper ist mit einer Präzision in der Tasche zusammengefaltet, die schmerzhaft anzusehen ist. Die Knie sind gegen die Brust gedrückt, der Kopf tief gebeugt. Und es gibt auch kein Blut. Es gibt nur den toten Mann in der Sporttasche, Gareth Williams. Und es gibt seinen Arbeitgeber, der Arbeitgeber, der die Polizei verständigt hat und ihm den Wohnungsschlüssel ausgehändigt hat. Dieser Arbeitgeber ist das MI6.
MI6 ist ja James Bond, ne? Ist die Geheimorganisation der Briten. Okay, ich rekapituliere nochmal. Die werden in diese Wohnung gerufen. Der Arbeitgeber hat so gesehen die Schlüssel zur Verfügung gestellt. Die ganze Wohnung oder das ganze Haus ist komplett nicht berührt worden. Und er liegt tot in einer roten, das muss ja eine riesige Sporttasche sein, einer riesigen roten Sporttasche, liegt er in der Badewanne.
Was du ja jetzt auch schon gehört hast, die Tasche ist von außen verschlossen und es ist das Vorhängeschloss davor gewesen.
Was für eine absurde Story. Das ist auf jeden Fall ein krasses Setup für einen Crime-Podcast. Also das ist ja wie so ein, das ist ja wirklich wie ein Rätsel aus einem Sherlock Holmes-Film oder so. Das ist ja komplett irre.
Krass, oder?
Er ist auch Eigentümer dieses Hauses. Oder das weiß man zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Ich kann dir jetzt schon mal sagen, er hat die Wohnung gemietet. Er lebt da schon seit einiger Zeit, weil er ja jetzt für das MI6 in London arbeitet.
Wow, das ist wirklich super strange. Also, weiß ich, es gibt ja zum Beispiel den Tod von Uwe Barschel, dem Politiker und wahrscheinlich in irgendwelche Machenschaften verstrickten, einflussreichen Mann in den 80er Jahren, der tot in der Badewanne in der Schweiz lag. Ich weiß nicht mehr, ob Genf oder Zürich. Wo man dann auch lange drüber gemutmaßt hat, war das Mord oder war das Suizid. Bis heute ist es nicht abschließend geklärt. Viele vermuten, dass es Mord war. Aber wenn jemand also in so einem Setting liegt, unter solchen Umständen in einer verschlossenen Tasche, ist es ja eindeutig Fremdverschulden. Und dann fragt man sich natürlich im gleichen Augenblick, warum sollte irgendjemand diese Leiche dann nicht entsorgen, sondern dort liegen lassen. Es ist ja, also wenn du sie schon dort verpackt hast, um sie so gesehen wegzuschaffen, warum lässt du sie dann dort liegen, damit sie gefunden wird? Also das ist ja wirklich völlig mysteriös, ne?
Viele, viele Fragen, Basti, auf die wir natürlich hoffentlich mit voranschreitenden Ermittlungen noch Antworten bekommen. Aber wir sind also in der Welt der Agenten angekommen, in der Welt von MI6. Und ich habe euch ja eben schon gesagt, wir sind in London und das Krasse ist wirklich, von Gareth Wohnung in Pimlico hat es wirklich nur 20 Minuten zu Fuß zur Arbeit zum MI6. Das ist super schön, ist auch wieder ein Touri-Tipp von mir, über die Vauxhall Bridge drüber. Kann man drüber gehen, die Brücke hat so Gehwege an den Seiten mit und man läuft wirklich dann direkt über diese Brücke auf das MI6-Gebäude, was direkt an der Themse liegt, zu. Das ist linksseitig. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das geht bei Skyfall, im James-Bond-Skyfall-Film zum Beispiel, kaputt.
Kaputt ist schön, es geht kaputt. Es wird in die Luft gehen. Also es ist das Originalgebäude, was die da in die Luft jagen. Also natürlich ein Nachbau des Gebäudes, aber ich meine, die haben so gesehen, also der MI6, James Bond ist ja eine fiktionale Figur, die für eine bestehende Organisation arbeitet. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie auch das real existierende Gebäude in dem Film zeigen und dann in die Luft jagen, weil das ja auch irgendwie, das würde ich fast als prophetisch oder so empfinden, wenn ich dort arbeiten würde, wenn man meinen Arbeitsplatz fiktiv in dem Film in die Luft jagt, weißt du? Aber gut, das Pentagon in den USA wird ja auch ständig zerstört in zahllosen, genau, Filmen. Also, weißt du, bei den anderen ist es der MI6, das FBI, das CIA und in Deutschland der Bundesnachrichtendienst. Ich habe, glaube ich, bis ich 15 war immer gedacht, das wäre sowas wie die Pressestelle. Also ich habe nie verstanden, dass das unsere Sicherheitsorganisation, ja, Bundesnachrichtendienst, das kann ja alles sein. Ich habe gedacht, die würden irgendwie verantwortlich, ja, weißt du, so wie Pressemeldungen oder so. Ich habe nie ganz verstanden, dass es unser Geheimdienst ist. Es klingt ja auch nicht so. Wir Deutschen bräuchten mal einen coolen Namen dafür.
Ja, die Briten haben den auf jeden Fall. Ich finde, MI6 klingt schon ziemlich cool. Also
super cooler Name.
Wir kommen mal wieder zurück zu unserem Fall und wir beginnen bei unserem Opfer, bei Gareth Williams. Gareth Williams ist zum Zeitpunkt seines Todes 31 Jahre alt und er gilt als absolutes Ausnahmetalent im mathematischen Bereich. Er schloss sein Studium der Mathematik mit 17 ab und als 21-Jähriger war er Doktor der Computerwissenschaften.
Wow, also ein Brain.
Nimm das, Lehrerkind.
Ja, die Enttäuschung meiner Familie über meinen Werdegang ist ja sowieso unendlich, aber jetzt auch noch das mit 17 Mathematik abschließt, ja, Respekt, aber das ist auf jeden Fall ein, im Englischen sagt man Prodigy, ne? Ein Wunderkind.
Er arbeitet am Anfang für das GCHQ, das ist der britische Geheimdienst für Kommunikation und Cyberabwehr. GCHQ ist die Abkürzung für Government Communications Headquarters. Das ist nicht in London, aber zum Zeitpunkt seines Todes wurde er einige Monate vorher eben nach London abgeordnet für eine Zusammenarbeit mit dem MI6. Da muss man jetzt sagen, er arbeitet jetzt nicht sozusagen im Außendienst, keine Verfolgungsjagden oder so, sondern er sitzt wirklich am PC, kümmert sich um Codierung, Verschlüsselung, um digitale Bedrohung. Und wir wissen über Gareth nicht viel, außer dass er privat sehr zurückgezogen gelebt hat. Er war sportlich, ist viel Rad gefahren. Er wird von allen als, was ja auch die Wohnungsdurchsuchung gezeigt hat, sehr ordentlich beschrieben. Er ist kein Partytyp, er hatte aber auch keine bekannten Konflikte, keine bekannten Feinde oder irgendwelche Probleme mit irgendwelchen Arbeitskollegen. Alle kamen gut mit ihm aus. Und ich schicke dir jetzt mal ein Porträt von Gareth Williams, dass du dir das auch einmal ansehen kannst und uns gerne einmal beschreiben kannst, wie er auf dich wirkt.
Ja, ein schmaler Mann mit einem wachen Blick. Relativ junges Gesicht, leichter, dunkler Bartansatz, schütteres Haar. Er sieht ein bisschen aus wie Friedrich Merz als junger Mann, muss man sagen. So von der Physiognomie her und vom Haar her, ne? Er hat vorne diesen Restdutt an undichtem Haar und dann zu den Seiten große Geheimratsecken. Aber auf jeden Fall einen wachen, klugen Blick. Und ich hätte ihn, wenn man mir jetzt ein Bild gezeigt hätte, einfach nur, wenn ich jetzt irgendeine Profession hätte sagen müssen, hätte ich sowas wie in Richtung Anwalt, am ehesten Anwalt gesagt oder irgendwas im Finanzbereich.
Es gibt keinen gültigen IQ-Test von ihm jetzt mit einem Ergebnis, aber wir können davon ausgehen, dass er einen extrem hohen IQ hat. Und da hätte ich direkt die Frage an dich. Glaubst du, wenn man so extrem intelligent ist, also Studienabschluss mit 17, Doktortitel mit 21, glaubst du, das macht das Leben leichter oder schwerer und einsamer?
Also meinem Kenntnisstand her und meinen Erfahrungen her ist das ist ja soziale Intelligenz und faktische Intelligenz sind zwei sehr unterschiedliche Dinge, die sehr unterschiedlich erlebt werden und die sehr unterschiedlich wichtig im Leben sind. Und meistens läuft das nicht graduell zueinander. Und wenn man sich jetzt moderne Wunderkinder anschaut, ob es ein Alan Turing war oder auch ein Magnus Carlsen, der bekannteste Schachspieler, den wir derzeit auf der Welt haben, der sicherlich sozial einige Defizite aufweist, wenn man ihn so im Interview erlebt oder im Umgang mit Menschen, dann kann das schon eine sehr große Herausforderung sein, ein Wunderkind zu sein. Also ich bin immer sehr wachsam, wenn ich, letztens habe ich noch einen Artikel gesehen, glaube ich, über einen 13-jährigen Jungen aus Deutschland, der jetzt zur Universität geht. Natürlich sind Schulsysteme auf Menschen, die so hochbegabt sind, nicht wirklich vorbereitet, weil diese Kinder sich ja einfach notorisch langweilen im normalen Schulunterricht, weil sie den anderen so weit überlegen sind. Aber trotzdem ist dann der Schritt, die in ein Sozialsystem reinzubringen, wo sie halt aufgrund ihres Alters nicht reinpassen, oft auch nicht unbedingt gut für die, weil sie dann letztlich so ein bisschen als hyperintelligente Aliens in der Universität rumsitzen und keine Sozialkontakte aufbauen können, weil sie physisch sowie sozial halt noch Kinder sind, obwohl sie natürlich von ihren Intelligenzfähigkeiten den anderen ebenbürtig oder überlegen sind. Das ist, glaube ich, also ich glaube, dass massive Hochintelligenz eher ein Fluch als ein Segen ist. Und da gibt es mit beispielsweise Bobby Fischer, auch einer der bekanntesten Schachmeister des letzten Jahrhunderts, gibt es viele Beispiele für, wie überhochintelligente Menschen im Sozialleben oder auch in ihrem ganz normalen Leben oft sehr am Kämpfen sind.
Wir gehen jetzt mal so ein bisschen in der Geschichte etwas weiter zurück, bevor die Polizei bei Gareth vorbeikommt. Denn Mitte August 2010 fällt eben dem Arbeitgeber auf, Gareth ist nicht mehr erreichbar. Er beantwortet keine E-Mails mehr. Er nimmt keine Anrufe an, es gibt auch keine Rückmeldung von ihm bei der Arbeit auf Nachfrage, wo er ist. Und dann informiert eben sein Vorgesetzter die Polizei. Beim Geheimdienst gilt halt, wer irgendwie einfach von jetzt auf gleich in Anführungsstrichen verschwindet, da gilt jetzt nicht als verpeilt oder krank oder so, sondern das ist ja auch ein Sicherheitsrisiko für einen Geheimdienst, wenn einer deiner Mitarbeiter auf einmal weg ist.
Na klar, also ich meine, das sind ja Menschen, die, das sagt ja schon der Name Geheimdienst, Geheimnisse haben, also zumindest Wissen haben, das nicht unbedingt an die Öffentlichkeit geraten soll. Das heißt, wenn so jemand verschwindet, hat das natürlich eine hohe Bedeutung, ne? Und ich gehe mal davon aus, dass jemand, ein Mathematikgenie, ich habe ja eben schon von Alan Turing gesprochen, der damals hauptverantwortlich für den Bau der Enigma-Maschine war, also der Maschinen, die in der Lage waren, die Verschlüsselung der Nazis in den 40er Jahren zu knacken und damit Hauptentscheid oder Mitentscheid für den Kriegsausgang waren, weil die Briten auf einmal mitlesen konnten, was die Nationalsozialisten sich, sagen wir mal, zugefunkt haben, dass der auch im Bereich Dekodierung, Entschlüsselung, wenn er so ein Mathematikgenie war, dass er also bestimmt in einem Bereich unterwegs war, wo es um Botschaften ging, die nicht unbedingt lesbar sein sollen. Ob es jetzt darum ging, Botschaften des MI6 selber zu verschlüsseln oder andere Botschaften zu entschlüsseln. Dementsprechend wird dieser Mensch ein gewisses Geheimwissen gehabt haben.
Jetzt wissen wir ja schon, dass die Polizei daraufhin irgendwann zu seiner Wohnung fährt, nachdem die Meldung reinkommt und eben Gareth in der Badewanne findet. Ich schicke dir auch nochmal das Foto von der, du hast ja eben schon gesagt, sehr, sehr großen North Face-Tasche, die in der Badewanne liegt.
Wow. Die ist wirklich groß. Also sagen wir mal so, jetzt wo ich die Tasche sehe, die nimmt fast die gesamte Badewanne ein, kann man sich vorstellen, dass ein mittelgroßer Mensch dort drin Platz finden würde. Ich vielleicht nicht, aber normal gebaute Menschen wahrscheinlich schon.
Genau so ist es ja auch. Er ist natürlich stark, in Anführungsstrichen, zusammengefaltet, ist jetzt ein schlimmes Wort, aber der Oberkörper liegt auf den Beinen. Und wir haben ja schon gehört, er ist nackt, er hat keine sichtbaren äußeren Verletzungen. Und ab hier wird natürlich aus dem ursprünglichen Vermisstenfall, eine Person, die einfach nicht mehr zur Arbeit kommt, ein großes Rätsel. Zu dem Zeitpunkt wissen die Ermittler auf jeden Fall nur Folgendes erst einmal. Es handelt sich nicht um einen Einbruch, weil es ja keine Einbruchsspuren oder Ähnliches gibt. Es gibt auch in der Wohnung keine Kampfspuren. Man findet keine eindeutigen fremden DNA-Spuren. Die Todesursache ist also erstmal unklar, weil man noch nicht sehen kann, woran Gareth Williams denn gestorben ist. Und dann beginnt natürlich auch nach dieser Inspektion erstmal des Tatortes auch die kriminaltechnische Arbeit. Und die Ermittler testen zum Beispiel auch viele Szenarien Und zwar fragen sie sich natürlich, du hast die Sporttasche jetzt gesehen, ist es überhaupt theoretisch möglich, dass Gareth vielleicht selber, weil man keine Fremd-DNA gefunden hat, in diese Tasche hineingeklettert ist und ob er sie theoretisch verschließen konnte und so weiter. Und da habe ich auch Fotos im Netz gefunden, wie halt wirklich verschiedenste Gutachter in über 400 Szenarien versuchen, in diese Tasche reinzukommen und sich darin dann selber einzuschließen.
Ist es geglückt?
Nein, es ist nicht einmal gelungen. Also es wird später von den Gutachtern als außergewöhnlich schwierig bis nahezu unmöglich beschrieben, zumal ja auch noch außen an der Tasche ein Schloss angebracht war, auf dem man dann aber wiederum nicht die DNA von Gareth Williams gefunden hat, aber auch keine andere.
Okay.
Um sich da irgendwie reinzuzwängen, das sind Houdini-Vibes, das schafft einfach keiner.
Krass.
Also es lässt sich nicht genau erklären. Dann gibt es natürlich noch die Obduktion des Leichnams. Die soll Klarheit bringen, tut sie aber leider nicht. Festgestellt wird eben nur, es gibt keine schweren äußeren Verletzungen. Also sowas wie, er wurde erschlagen oder ähnliches. Es gibt auch keine Hinweise an seinem Körper, die auf einen Kampf hindeuten.
Aber es wird doch eine Toxikologie geben, oder? Also ich meine, es geht ja davon, man muss ja davon ausgehen, dass wenn er da nicht selber reingeklettert ist, er wahrscheinlich vergiftet wurde, oder?
Ja, das wird natürlich untersucht. Das Erste, was die Gerichtsmediziner schon mal nicht sicher sagen können, ist, ob Gareth wirklich noch gelebt hat, als er in die Tasche kam oder ob er da eventuell bereits bewusstlos oder schon tot war. Das lässt sich nicht genau festlegen. Und toxikologisch kann man sagen, sie finden keine tödlichen Substanzen in seinem Blut, sie finden keine Drogen in relevanter Menge und sie finden auch keinen Restalkohol oder ähnliches. Okay. Das offizielle Ergebnis lautet deshalb, Todesursache nicht feststellbar, vermutlich aber Erstickung.
Das Asphyxiation ist auch nicht nachweisbar, also durch ein gebrochenes Gaumensegel oder...
Nein.
Oder es ist zu vermuten, dass er dort eingesperrt wurde und dann da drin erstickt ist.
Das ist eine Vermutung, aber mehr auch tatsächlich nicht. Also Sie können auch da keine konkreten Ursachen für finden. Es bleibt sehr vage alles. Aber ich denke mir auch so... Wir sind in der Welt der Geheimdienste, oder nicht? Also
es könnte natürlich auch sein, dass wenn es jetzt sowas, was man Inside-Job war, nennt, dass dann da ein Interesse daran herrscht, dass es eben nicht rausgefunden wird, was mit ihm passiert ist. Ne?
Genau, Basti. Deshalb fasziniert ja auch viele Menschen, unter anderem jetzt mich auch dieser Fall so sehr. Ich meine, man muss natürlich sagen, unser aller Bild ist natürlich auch bei gerade Geheimagenten stark geprägt von Agentenfilmen und Serien. Ich weiß nicht, wir können ja mal unsere Lieblingsgeheimagenten durchgehen. Also auf V1 natürlich, weil er auch fürs MI6 gearbeitet hat, James Bond.
James Bond ist natürlich der prototypische Geheimagent in der Vorstellung vieler Menschen, der mit der Realität wahrscheinlich am allerwenigsten zu tun hat. Ne? Also der Martini-trinkende, durchtrainierte, unsterbliche oder fast unsterbliche frauenverschlingende Weiberheld ist ja, der jedes Duell gewinnt, ist ja nicht die Realität des Geheimagenten, sondern...
Nein, aber ich gehe ja gerade nur mal Agenten durch, die wir kennen.
Ja, ja, genau, aber das ist der bekannteste, klar.
In England, MI6-related, gibt es noch die ganzen Kingsman-Agenten von den Kingsman-Filmen auch.
Das ist noch weiter davon weg von der Realität wahrscheinlich, ja.
Dann gibt's, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Dame, König, Ass, Spion mit Gary Oldman. Ja. Das ist Strategieexperte MI6, George Smiley heißt er.
Genau. Ich weiß noch, dass der Film mich gelangweilt hat damals. Ich glaube, ich war zu jung oder habe ihn im englischen Original gesehen, nicht richtig verstanden. Ich müsste ihn mir nochmal anschauen, weil er als Meisterwerk gilt und weil Gary Oldman hat später den Oscar bekommen. Nicht für George Smiley, sondern für Churchill, glaube ich. Aber Tinker Tailor Soldier Spy ist der Originaltitel, ne, von dem Film, den du gerade genannt hast. Und der ist, der zeigt, glaube ich, sehr viel realistischer die Arbeit eines Geheimagenten. Weil das alles sehr nüchtern ist, sehr zahlenbasiert, sehr viel mit Geheimtaten zu tun hat und sehr viel weniger mit von einem brennenden Jetski springen oder sowas, was jetzt in der James-Bond-Welt halt existiert.
Wobei ich sagen muss, dass die amerikanischen Agenten ja wohl noch, also wenn wir dahin gucken, hier Mission Impossible, Ethan Hunt, Jason Bourne, Jack Bauer, von Homeland, die Carrie Matheson oder so, die sind ja auch alles Geheimagenten, ne?
Ich finde das lustiger, am Status, im Namen Geheimagent ist ja schon mal enthalten, dass es geheim ist. Und bei James Bond ist ja, und auch bei Mission Impossible ist ja wirklich alles, nur nicht geheim. Also wirklich jedes Schulkind in dem Film weiß, wer Ethan Hunt ist. Und wenn sie es nicht wissen, dann werden sie es nach 3 Minuten erfahren, weil gleich wieder was in die Luft fliegt unter seinem Namen. Aber ja, das sind die bekannten amerikanischen Geheimagenten. Dann gibt's noch den Slow Horses, der Dame fällt mir gar nicht ein, auch von Gary Oldman gespielt. Ein etwas abgeschluderter, ich glaube auch beim MI6 tätiger Geheimagent spielt. Ich habe wirklich nur eine Staffel gesehen, viel vergessen.
Jackson Lamb heißt der.
Jackson Lamb, genau. Und der ist, ich glaube, das ist schon relativ nah an geheimer Dienstarbeit. Besonders, weil es auch alles so wahnsinnig nüchtern und traurig irgendwie ist.
Ja, also ich glaube, die bei Slow Horses sind MI5. Aber okay, es ist trotzdem, die sind nicht MI6, die sind MI5. Ja, bin ich mir relativ sicher. Aber das können wir als Serienempfehlung ja mal rausholen.
Ja, also fand ich ganz unterhaltsam. Ich weiß nicht, warum ich es nicht weitergeschaut habe.
Also ich muss sagen, von mir Serienempfehlung noch, wo auch zumindest eine MI6-Agentin einen Auftragskiller jagt. Day of the Jackal mit Eddie Redmayne. Mega gut, ich liebe Eddie Redmayne. Auch richtig spannend.
The Night Portier mit Tom Hiddleston. Die erste Staffel gab es und jetzt gibt es nach 7 Jahren eine zweite.
Du meinst The Night Manager, ne?
The Night Manager, nicht The Night Portier. The Night Manager.
Hugh Laurie und Tom Hiddleston.
Mit Hugh Laurie, ja, fantastisch. Ich beiße mich gerade auf dem Laufband, wenn ich wieder laufen kann eines Tages, beiße ich mich durch Dr. House 20 Jahre zu spät und muss zugeben, dass ich sehr unterhalten bin davon, auch wenn das alles sehr, nicht sehr komplex ist, aber es holt mich gut ab.
Ja, dann habt ihr jetzt sogar wieder eine Filmempfehlung nochmal obendrauf bekommen. Aber natürlich ist das alles relativ unrealistisch in den Darstellungen, mit Anlehnung natürlich an die Wahrheit. Wenn wir uns das mal so beim MI6 angucken oder eben auch beim britischen Geheimdienst für digitale Überwachung, diesem GCHQ, wo er vorher gearbeitet hat. Die sitzen übrigens in Cheltenham, also der andere Überwachungsdienst. Das Gebäude kennt man auch manchmal aus dem Fernsehen. Sieht aus wie so ein Donut einfach. So ein Metalldonut, okay. Der so von London raus nach Nordwesten ist. So Oxford ist auf halber Strecke und dann fährst du immer weiter und bist du da. Aber der britische Geheimdienst wirklich mitten in der City. Und es gibt natürlich auch noch Unterschiede zwischen aktiven Agenten, die wir dann oft in so Serien dargestellt sehen, und eben den Leuten, die am PC sitzen, die Cyberagenten. Also wenn wir da jetzt mal drauf gucken, wenn du das beim MI6 machst, was Gareth Williams da am Ende gemacht hast, dann ist so deine Aufgabe, eng mit den Agenten im Feld zusammenzuarbeiten. Das heißt, du hackst vielleicht wirklich mal ein Überwachungssystem vor Ort oder du extrahierst Daten von einem Smartphone, das ein Agent auf irgendeine Weise beschafft hat. Du kümmerst dich um Computerzugänge oder Ähnliches. Du analysierst Konten von Verdächtigen. So bist ein bisschen wie Q bei James Bond, wenn wir das ganz vereinfacht darstellen wollen. Und wenn du eben beim GCHQ arbeitest, dann sitzt du wirklich an so 14 verschiedenen Rechnern in so riesigen Rechenzentren und du analysierst tausende von Datenströmen. Du suchst da nach Auffälligkeiten, du suchst nach verschlüsselten Nachrichten und versuchst, die zu entschlüsseln, egal ob die aus sozialen Medien kommen oder so. Du guckst bei staatlichen Hackerangriffen, was los ist. Also das ist halt deutlich technischer und mathematischer und findet halt wirklich ausschließlich am Bildschirm statt, die Arbeit. Also man überwacht da eben nicht nur eine einzelne Mission wie jetzt so ein Agent, sondern du bist irgendwie ja auf die ganze digitale Landschaft so ein bisschen ausgeweitet und musst halt dir eben alles irgendwie genau angucken. Ich habe mich natürlich dafür interessiert, wie man das jetzt wird, ne? Ich war ja angefixt. Und ich sag mal so, das wird für uns nichts mehr. Also klar, bestenfalls studierst du sowas wie Informatik, Mathematik, Physik oder Ingenieurwesen. Da gibt es mittlerweile auch so Fokussierungen in den Studiengängen eben auf Cybersicherheit oder auf Kryptographie. Aber was ich auch spannend finde, es gibt zum Beispiel dann auch von den Geheimdiensten in England zusätzliche Ausbildungsprogramme, Apprenticeships, die dann eben auch, ja, ich sag mal, auf gescoutete Talente gucken und nicht mehr so sehr auf eine Schulnote oder einen Abschluss achten. Und das finde ich ziemlich spannend. Also es geht denen ganz oft dabei um so ein, ja, wie so ein Cyberinstinkt, ne? Also du musst Muster erkennen können, logisch schlussfolgern können. Du musst irgendwie Anomalien finden können. Und das finde ich total spannend. Und ich habe mal ein ganz kleines Beispiel mitgebracht. Und da möchte ich, dass du das jetzt mal löst. Das ist nämlich zum Beispiel, wenn man sich bei einem Geheimdienst bewirbt, da kommen wir gleich nochmal zu, ist es so ein wirklich eines der allerersten Anfangsrätsel, die die alle innerhalb von 3 Sekunden geknackt haben. Und ich darf schon mal sagen, bei mir war eine lange Nacht.
Okay.
Aber du musst dir jetzt bitte einmal 5 Zahlen aufschreiben, Basti. Es ist eine Zahlenreihenfolge, es ist ein Logikrätsel. Wer das kennt, gibt es auch bei IQ-Tests eben logische Schlussfolgern. Die Zahlen lauten 1, 2, 3, 5 und 8. Jetzt lautet die Frage, wie lautet die nächste Zahl in der Reihenfolge? Aber ihr könnt es euch gerne auch mal mitnehmen und dann komme ich mit der Auflösung. Aber genau das, was ich dir jetzt gerade mal so diktiert habe,
ja, ich muss kurz nachdenken. Gib mir doch eine Sekunde. Ja. Ich muss einmal kurz nachdenken.
Du willst jetzt schon lösen? Okay.
Also intuitiv hätte ich jetzt 12 gesagt, aber das ist es nicht. Warte, 1, 2.
Nee, ist es nicht.
Ach, das ist, warte. 1, 2, 3. Ach so, das sind die Fibonacci-Zahlen, ne? 1, 2, 3, 4,
ja,
5,
genau.
8,
ja.
12, 13. 13 ist es dann.
Ja, sehr gut.
Ah, okay.
Wenn man das natürlich jetzt in eine KI eingibt heutzutage, dann findet die KI das, wenn du die Zahlen, die 5 Zahlen eingibst, nur die 5 Zahlen, sagt die KI schon, ah, das ist das, die Lösung ist das.
Ich glaube, das ist ein Job, der sehr bedroht ist, ne? Fibonacci-Folge kenne ich noch aus den Dan Brown-Büchern, deswegen hatte ich das noch im Kopf.
Genau, aber das ist aber jetzt so wirklich der Anfang. Um euch das jetzt zu erklären, dann lösen wir es doch jetzt schon auf. Die Zahlen sind immer sozusagen die Summe der beiden vorherigen. Also wenn man 1 und 2 addiert, kommt man auf 3. Wenn man 2 und 3 addiert, kommt man auf die vierte Zahl, die 5.
5 und 8
wenn
ist
man
13.
3 und 5 addiert, genau. Und 5 und 8, das ist die Zahl, die dann fehlt, ist die 13. Aber du wusstest jetzt schon, wie es funktioniert. Es gibt natürlich auch, dass man Codes schon kennt. Tatsächlich ist das, wie gesagt, eine der Einstiegssachen. Und es wird dann immer, immer, immer schwieriger. Und das geht so bis 40 und ich war ab 2 raus. Also, das ist wirklich krass. Aber das sind ja, okay, sogenannte Can-You-Crack-It-Rätsel. Und es gibt immer wieder, das finde ich auch super spannend, wenn die Geheimdienste Leute akquirieren, so ganz viele verschiedene Orte, an denen sie das machen. Das kann zum Beispiel eine Bannerwerbung sein auf Reddit oder so. Posten die das wirklich? Die posten Code-Schnipsel in Foren und gucken dann, wer sich darauf meldet. Und es ist mittlerweile auch ein Bereich, die Rekrutierung über Videospiele für solche Agenten. Weil die Geheimdienste erkannt haben, dass Gamer oft Fähigkeiten besitzen, die ein Cyberagent halt braucht. Eine schnelle Auffassungsgabe, strategisches Denken, technisches Verständnis. Deshalb gibt es zum Beispiel auch viel Ingame-Werbung. Zum Beispiel gerade in so Spielen wie, habe ich jetzt gelesen, Splinter Cell oder Rainbow Six. Da werden dann so virtuelle Rekrutierungsposter platziert und die gucken, wer sich meldet.
Ernsthaft jetzt?
Ja, es gibt Beobachtungen von Gaming-Foren. Da schauen sich die Agenten wirklich in den Communities rund um die Spiele. Gerade da zum Beispiel auch Spiele mit hoher technischer Komplexität, wie sie selber sagen, sowas wie EVE Online, an, wer eben komplexe Probleme gelöst hat und wer irgendwie außergewöhnliche Qualitäten dort zeigt und besitzt. Und so rekrutieren die teilweise auch Leute.
Du kannst aus einem Videospiel heraus für den Geheimdienst gecastet werden? Jetzt eher gedacht, das
spannend,
ist vielleicht,
oder?
Keine Ahnung, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das zeugt mal wieder davon, wie dämlich ich auch in meinem Privatleben bin, weil ich habe das ja alles gespielt und offensichtlich bin ich nie angeworben worden. Also meine Fähigkeit zur Problemlösung ist überschaubar.
Es gibt natürlich auch noch viele andere Wege. Zum Beispiel, was ich auch noch spannend fand, die schicken auch Talent Scouts, also das sind dann eben Leute vom Geheimdienst, die dann als Sponsoren auftreten zu solchen Capture the Flag Wettbewerben. Also Capture the Flag jetzt nicht im Sinne von Battlefield oder so, sondern das gibt so Wettbewerbe, wo Teilnehmer Sicherheitslücken in Systemen finden können und eben eine digitale Flagge stehlen, wenn sie sich schaffen, in das System einzuhacken. Und da zum Beispiel treten die auch auf.
Bekannte Hacker, wie jetzt zum Beispiel Kim Schmitz, Kim.com, kennt man vielleicht noch, ist so ein sehr übergewichtiger Mann, der in Neuseeland lange Zeit gelebt hat. Ich weiß nicht, wo der mittlerweile ist. Der ist auch in den 90er Jahren als Hacker bekannt geworden. Also der hat halt einfach ja Cyberbetrug und sowas gemacht und ist dann festgenommen worden und wurde dann von den Strafverfolgungsbehörden so gesehen als Hacker angestellt, weil natürlich Leute, die sowas können, was der können, können am besten erkennen, was andere machen. Und das war für viele oder einige ehemalige Hacker, die Verbrechen begangen haben, glaube ich, oft ein ganz guter Ausgang aus dem Ding, dann selber so gesehen die Seite zu wechseln.
Also was diese Theorien und diese Rekrutierung, die ich dir eben genannt habe, auch so ein bisschen stützt, ist, dass es oft passiert, dass Leute aus diesen Online-Communities, aus den Gaming-Communities irgendwann einfach mehr oder weniger von heute auf morgen verschwunden sind. Dann hattest du irgendwo einen Top-Gamer oder jemand, der irgendwas mega gelöst hat und dann ist der nicht mehr da. Und da liegt natürlich die Vermutung nahe, weil er dann zum Beispiel fürs MI6 arbeitet und deshalb natürlich digital nicht mehr auffindbar ist. Und was ich auch noch spannend fand, das sind natürlich jetzt die unkonventionellen Methoden. Man kann sich auch immer noch ganz klassisch bewerben. Aber zum Beispiel, dass die GCHQ hat auch mal eine Kampagne gestartet, die sich zum Beispiel gezielt an Menschen mit Autismus oder Asperger-Syndrom gerichtet hat. Weil denen natürlich auch aufgefallen ist, dass die oft eine extreme Begabung für Mustererkennung und diese Detailgenauigkeit haben, die man eben braucht. Das sind wichtige Fähigkeiten für die Code-Analyse. Und in den Bereichen haben die zum Beispiel auch mal explizit nach Menschen gesucht, um die eben zu integrieren.
Okay. Das Problem ist, dass, glaube ich, das wird wirklich einer der Bereiche sein, also ich will jetzt kein Mitleid haben mit Code-Spezialisten, aber ich glaube, das wird einer der ersten Bereiche sein, wo KI wirklich komplett alles wegräumt. Weil das sind natürlich Dinge, die für eine künstliche Intelligenz unfassbar viel leichter sind als für Menschen. Ja, und alles, was nach festen Mustern verläuft, was Programmierung bedeutet oder Coding oder sowas, ist halt Futter für die KI. Ne? Und deswegen werden auch unsere Verschlüsselungsmechanismen irgendwann zum Beispiel, was wir jetzt auf unseren Routern haben, WPA2, was lange Zeit als unlösbar, unknackbar galt. Also was ihr als euer Passwort auf dem WLAN habt, hieß immer, das dauert 10.000 Jahre, das zu entschlüsseln. Moderne KIs machen das mittlerweile wahrscheinlich in Sekunden. Und da muss man ganz neue Wege finden, um besonders im Bereich der Cybersicherheit sich abzusichern.
Also wir würden uns ja eh nicht bewerben wollen und wenn, wäre das wie gesagt ein ewiges Verfahren, auch wenn man sich offiziell über die Seiten bewirbt, musst du Vortests machen, du musst natürlich zu einem technischen Assessment Center kommen und du wirst extrem intensiv interviewt und dann gibt es die sogenannte Vetting-Phase, die kann bis zu einem Jahr dauern, das ist so im Grunde die letzte, aber auch härteste Hürde, wenn du da arbeiten willst. Da geht es natürlich erstmal drum, du musst eigentlich britischer Staatsbürger sein oder eine sehr enge Verbindung zur UK haben. Dann genehmigst du oder erlaubst du denen wirklich alles über dich in Erfahrung zu bringen. Also die verlangen vollständige Transparenz. Weißt du, dein ganzes Leben wird hinterfragt und du wirst dazu befragt. Finanzen, Drogenkonsum, Alkoholkonsum, Sexualleben, politische Ansichten, Auslandsreisen. Du musst wirklich alles offenlegen. Dann gibt es noch eine Umfeldprüfung. Freunde, Familie und ehemalige Arbeitgeber werden von Sicherheitsbeamten interviewt.
Ich frage mich immer, wer hat Bock auf sowas? Also wer will das? Würde ich gar nicht wollen. Also dass ein Arbeitgeber kommt und sagt, ja, wir interviewen jetzt deine Kindheitsfreunde, ob du mal gekifft hast im Busch. Das würde ich sagen, nö, mach mal nicht. Dann lieber nicht, dann arbeite ich bei Kams. Dann mal nicht. Lass mal lieber. Kommt nichts Gutes bei rum.
Ja.
Also, ja, ist natürlich nachvollziehbar, dass die wissen wollen, dass man nicht mit 19 in der Terrorzelle war. Verstehe ich aus Sicht des Geheimdienstes, aber aus Sicht des Arbeitnehmers, ob ich da so Lust drauf hätte.
Also, was ich da direkt dazu sagen muss, man könnte ja jetzt denken, dass viele an dieser, ich sag mal, an diesem Background-Check oder an der Umweltprüfung scheitern. Aber woran die Leute am meisten scheitern, ist tatsächlich der Diskretionsparagraf oder die Problematiken damit, weil der beginnt, und das ist im MI6 auch sehr wichtig, schon am Tag der Bewerbung. Das heißt, wenn irgendeiner der Verwandten sagt, ja, der hat mir ja auch schon erzählt, dass er sich beworben hat und dann ist es für die eigentlich schon ein Grund zu sagen, na, Diskretion ist hier nicht so vorhanden, lassen wir. Und immer mehr Leute posten natürlich auch sowas auf Social Media.
Hey Leute, gerade beim MI6 gewesen. Yeah.
Ja, nee, du glaubst du nicht, wie oft das wohl schon passiert ist.
Livestream, weißt du, so aus dem Hauptgebäude. Ja, ich war gerade mega, ey Leute, jetzt stimmt mal ab, ob ich ein Geheimagent werden sollte. Und die Antwort ist nein.
Deswegen ist das ein Punkt, an dem viele scheitern. Aber wenn wir zurückkommen zu den Ermittlungen um Gareth Williams, finde ich ein Detail noch sehr wichtig, das möchte ich auf jeden Fall erstmal teilen. Und zwar der Heizkörper im Badezimmer, in dem ja die Sporttasche in der Badewanne lag, ist sehr heiß eingestellt. Also die Raumtemperatur im Badezimmer war wohl ungewöhnlich hoch.
Okay.
Und das kann jetzt natürlich viele Gründe haben. Das kann Zufall sein, kann aber, wie ich finde und wie auch viele andere Leute natürlich sagen, darauf hindeuten, dass jemand so einen Verwesungsprozess beschleunigen wollte.
Das wäre naheliegend. Aber warum die Leiche nicht wegschaffen? Also das ist das, was ich am... Wobei natürlich da jetzt wieder mit reinkommt, dass, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, dass tote Körper unglaublich schwer werden. Ne? Und dass ein Mensch, selbst in so einer Tasche, den mal eben zu tragen, ist ja nicht mal ein Koffer, den man schieben kann, nicht leicht.
Mhm. Genau, also ich glaube, auch wenn er in der Tasche ist, die zu tragen, das ist ein Mann, der wiegt 80 Kilo, das ist schon einiges. Also
auf der anderen Seite, was ist der Sinn, ihn dort einzuschließen, wenn du ihn nicht wegschaffst? Also dann könntest du ihn doch theoretisch einfach in die Badewanne legen, er wird ja unter den gleichen Umständen gefunden.
Vielleicht ist der Verwesungsprozess aber in so einer abgeschlossenen Tasche noch ein anderer, ein besserer, die Geruchsbelästigung setzt später ein. Weiß man, man weiß es wirklich nicht. Es gibt viele Rätsel, was ich halt auch so verdächtig finde, dass die Wohnung so wahnsinnig aufgeräumt war und dass man wirklich gar nichts gefunden hat, weißt du? Also das ist doch unheimlich, oder? Was wäre dein Gefühl, wenn du als Ermittler in so eine Wohnung kommst und da ist wirklich nichts, gar nichts? Das ist doch verdächtig.
Also das ganze Ding ist hardcore verdächtig, ne? Und völlig seltsam. Da ist ja nichts normal. Also das ist seine Mietwohnung, er liegt tot in seiner Badewanne. Ich meine, vielleicht war der Mann ein extremer Pedant, ne? Also wenn es um seinen Boden ging, das gibt's. Aber der ganze, also dass man nicht mal weiß, woran er gestorben ist. Also ich hätte jetzt gedacht, er ist vergiftet worden, wobei natürlich es auch Vergiftungsformen gibt, bei denen es nicht nachweisbar ist. Also, wo das Gift abgebaut wird.
Ich stell dir ja am Schluss alle Theorien einmal vor, die es gibt zu dem Tod von Gareth Williams. Da kann ich schon mal sagen, ist natürlich auch was aus dem Bereich bei.
Okay.
Was jetzt natürlich auch passiert, weil du hast es ja jetzt auch schon mehrfach gesagt, es ist einfach eine krasse Geschichte mit so vielen Fragezeichen, mit so vielen Unsicherheiten. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Presse einfach komplett steil geht. Also da ist natürlich richtig was los und es gelangen auch nach dem Tod von Gareth Williams Informationen aus eigentlich Ermittlerkreisen an die Öffentlichkeit und an die Presse. Also jetzt nicht über offizielle Pressekonferenzen, sondern da werden einfach Informationen geleakt und dann geht es in den Medienberichten richtig rund. Dann ist plötzlich da die Rede von Bondage-Praktiken, von Fesselspielen, sexuelle Rollenspiele. Dann heißt es irgendwie, das ist ein Fetischismus. Und da steht dann auch oft drin in den Artikeln, dass Gareth sich wohl selber freiwillig in diese Tasche begeben haben soll im Rahmen einer sexuellen Praxis. Das okay. Ist jetzt natürlich alles ein bisschen weit weg. Ich weiß nicht, ob das alles ein Begriff ist. Also es geht zum Beispiel da um Crossdressing. Das bezeichnet das Tragen von Kleidung, die jetzt gesellschaftlich eher einem anderen Geschlecht zugeordnet sind. Ja, also in dem Fall, dass sich ein Mann als eine Frau angezogen hat oder zurechtgemacht hat. Aber Crossdressing ist jetzt keine sexuelle Orientierung, sondern das kann auch einfach nur eben im Bereich von Rollenspielen sein. Dann gibt es oft auch noch so Sachen wie, das hatten wir auch schon in dem Fall mit Abe Sada, der Todesgeisha, dieses Spielen mit Atemkontrolle und hast du ja auch schon Asphyxiation und so.
Mhm.
Ne, wo man die Atmung absichtlich einschränkt, genau. Was ja auch zum Beispiel in so einer Tasche der Fall ist.
Also es könnte ein schiefgegangenes Sexspiel sein, ne? Wobei das natürlich, worauf das hinweist, dass er nackt ist, aber also
ja.
Von außen also, betrachtet, also das ist ja Houdini-artig, also wer würde so wahnsinnig sein, in einem Sexspiel sich in so eine Tasche einschließen zu lassen mit einem Vorhängeschloss, wo dann im Zweifelsfall vielleicht nicht die Chance besteht, da wieder rauszukommen und so. Also das.
Da wird gemutmaßt, dass das auch noch ein Teil der Sexualpraktik gewesen sein kann, weil es gibt tatsächlich auch im BDSM-Kontext wieder sowas, dass man in sehr enge Räume eingeschlossen wird, was auch Menschen wiederum mögen, weil man da die Kontrolle abgibt, weil man in sehr engen Räumen natürlich eine ganz andere Körperwahrnehmung hat. Also wenn du so dir vorstellst, du, nur mal angenommen, du bist in so einer kleinen Kiste eingesperrt, Atmung, Herzschlag, Muskelspannung, das wird alles viel stärker wahrgenommen.
Klingt erstmal nicht nach einem angenehmen Erlebnis. Wir sprechen ja auch von Menschen, die eher für die Gemeinheit nicht angenehme Erlebnisse schätzen. Dementsprechend kann man das nicht werten.
Man hat natürlich auch wahnsinnige Angst eigentlich. Der Körper reagiert ja darauf, wenn man eingeschlossen ist. Und das kann natürlich auch irgendwie zusammenhängen, ne? Wenn da so viel Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin ausgeschüttet wird. das funktioniert ja auch für viele als ein Teil der sexuellen Erregung. Ne? Und was es auch gibt, dass man sich gerne einschließt in kleine Höhlen, in Schlafsäcke und so weiter. Das kennt man auch bei Kindern, dass es eigentlich eine gewisse Geborgenheit auslöst. Und wenn das Extrem dann erreicht, dann könnte das auch sein. Man muss auch dazu sagen, die Ermittler finden tatsächlich Damenkleidung, Perücken und High Heels in Gareths Wohnung. Es dringt an die Öffentlichkeit, dass Ermittler das gefunden haben. Das wird später im Prozess nicht offiziell bestätigt, aber da heißt es halt eben, dass sie Websites gefunden haben, wo es irgendwie um Neigungen geht, die irgendwie Steigerung der Lust in engen Räumen irgendwie beinhalten. Das weiß man aber auch nicht. Ich muss noch dazu sagen, es werden aber ja laut Polizei weder am Verschluss der Tasche noch am Rand der Badewanne oder irgendwo DNA-Spuren von Gareth selber oder jemand anderen gefunden.
Sagen wir mal so, es klingt eher nach einem professionellen Mord, der als Sexunfall getarnt werden soll, als nach einem echten Sexunfall. Weil wenn da jemand gewesen wäre, der das durchgeführt hat, und dann ist der Klient oder Freund oder wie auch immer, was Gareth Williams in dem Kontext war, dabei verstorben, da würde die betreffende Person, müsste schon ein absoluter Vollprofi sein, um dann zu denken, alles abzuwischen, zu säubern und so zu hinterlassen, oder? Also der ja, normale Mensch gerät doch erstmal in totale Panik, wenn er versehentlich jemanden im Rahmen von sowas umgebracht hat.
Die Polizei stellt ja auch klar, es gibt wirklich keinen Beweis, dass Gareth zum Zeitpunkt seines Todes an irgendeiner sexuellen Handlung beteiligt war oder dass die gefundenen Gegenstände aus der Wohnung irgendwie im Zusammenhang mit einer Sexualpraktik stehen. Das sind aber Medienberichte, die das angeblich aus internen Quellen gehört haben wollen. Jetzt weiß man natürlich nie, was davon wahr ist, aber es heizt natürlich die Debatte darüber und die Spekulationen einfach nur immer weiter an, immer weiter. Am Ende kann, nachdem die Polizei und die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen abgeschlossen haben, die Frage, was ist mit Gareth Williams passiert, nicht beantwortet werden. Und das ist ganz spannend, weil an dem Punkt greift in dem britischen Rechtssystem ein besonderes Instrument. Bei uns ist ja eigentlich keine Leiche, kein Prozess, aber in England haben die sogenannte Inquests, das ist keine Gerichtsverhandlung, ist auch kein Strafprozess, aber so ein Inquest ist da, um Fragen zu klären. Eigentlich meistens sind es vier. Wer ist gestorben? Wann ist die Person gestorben? Wo und unter welchen Umständen? Also es legt eigentlich nur die Dinge fest. Und solche Inquests werden in Großbritannien immer dann einberufen, wenn ein Todesfall eben ja ungewöhnlich oder ungeklärt und doch irgendwie relevant, staatlich relevant ist. Und das ist ja ganz anders als bei uns. Und ich finde das eigentlich gut.
Ja, auf jeden Fall. Aber man hat ja, also es gibt ja offensichtlich gar keinen Angeklagten, ne?
Nee, beim Inquest gibt es auch nie einen Angeklagten. Das beginnt 2012, 2 Jahre nach dem Tod von Gareth. Aber es ist zum Beispiel auch für die Familie die einzige Möglichkeit, nochmal offiziell und öffentlich Antworten einzufordern und dann eventuell eben auch, das ist in dem Fall nicht so, aber in anderen Fällen, nochmal Ermittlungsfehler überprüfen zu lassen zum Beispiel. Und ich finde das eigentlich eine sehr gute Sache.
Ja, klar. Halt ein doppelter Sicherheitsboden, ne, dass nichts durchgegangen ist. Aber gut, also ich wüsste auch nicht, wo ich da anfangen sollte jetzt gerade, ne? Also es gibt keine DNA-Spuren, es gibt nur Beweise dafür, dass er offensichtlich sexuelles Interesse am Crossdressing hatte, vielleicht auch an Asphyxiation und sowas, aber mehr hat man ja nicht. Also wo will man, natürlich muss man dann digital alles auswerten, schauen, ob es irgendwelche Bestellungen von Escorts oder irgendwelche Domina-Kontakte, E-Mail-Kontakte, sonst was gab, irgendwelche Foren. Aber ich wüsste jetzt gerade als Ermittler auch nicht, wo ich da ansetzen soll, um diesen Mord zu klären.
Ja, das Ding ist natürlich, so ein Inquest ist generell natürlich schon irgendwie immer ein bisschen unkonkret. In diesem Fall von Gareth Williams dauert die Beweisaufnahme etwa eine Woche mit 7 bis 8 Verhandlungstagen. Und dann muss man dazu sagen, es gibt auch eine Unterbrechung. Deswegen zieht sich das Inquest über knapp 6 Monate. Und die Unterbrechung entsteht natürlich dadurch, dass das MI6 beantragt, dass es einen Geheimschutz für den Fall gibt.
Ah, okay.
Das kann natürlich ein Auslandsgeheimdienst problemlos machen, dass die sagen, hier würden Sachen ans Licht kommen, die nicht ans Licht kommen dürfen. Die sind eben unterliegend dem Staatsschutz. Und deshalb wollen wir das nicht sagen.
Okay, ja gut. Dann.
Und das muss erstmal geklärt werden, bevor es dann offiziell überhaupt weitergehen kann. Deswegen dauert das so lange.
Okay, und was kommt raus?
Auch das ist in Teilen anonym, weil diese ganze Inquest-Befragung schon merkwürdig ist. Es gibt Zeuginnen und Zeugen aus dem Umfeld. Gerade die aus dem Umfeld der Geheimdienste sagen natürlich komplett anonym aus. Einige von ihnen sind hinter Sichtschutz, einige sind nur digital zugeschaltet und diese Aussagen finden vor allen Dingen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Und trotzdem, obwohl diese Maßnahmen alle eingehalten werden, bleibt ein Teil der relevanten Informationen geheim. Auch für die Familie von Gareth Williams. Das ist natürlich auch, finde ich, krass. Also
auf jeden Fall.
Dass die das nicht wissen. Bei diesem Inquest gehört wohl zu den emotional eindrücklichsten Momenten die Aussage von Gareths Schwester, die heißt Siri. Wir wissen weder ihr Alter noch ihren Wohnort, das ist nicht öffentlich dokumentiert. Alles, was man von ihr kennt, stammt aus dem Gerichtssaal, also was sie dort gesagt hat. Sie tritt dort wohl sehr ruhig, kontrolliert und sachlich auf. Ich nehme an, sie ist ähnlich klug wie ihr Bruder. Und sie beschreibt ihren Bruder als hochbegabt, zurückhaltend und nicht risikofreundlich. Sie sagt, dass sie wusste, dass Gareth für den Geheimdienst arbeitete, jedoch überhaupt nicht woran. Und sie sagt noch aus, dass er ihr kurz vor seinem Tod eine Woche vorher von Spannungen im Arbeitsumfeld berichtet hatte, aber mehr hat er natürlich auch dazu nicht gesagt. Und auch seine beiden Eltern, sein Vater Ian und seine Mutter, die leben sehr zurückgezogen in Wales, die wussten eigentlich kaum was über die Arbeit ihres Sohnes. Also die wussten, dass er für den Staat tätig war, die wussten auch noch von den Anfängen beim GCHQ, aber dass er zum Beispiel zum Zeitpunkt seines Todes für das MI6 gearbeitet hat, das wussten die Eltern überhaupt nicht. Das haben die erst im Zuge der Ermittlungen erfahren.
Okay, krass.
Das ist natürlich auch heftig, ne? Wenn dir so auffällt, ich wusste nichts über mein Kind.
Ja.
Kann ich mir auch sehr schwer vorstellen.
Und die Leerstellen bleiben ja. Wahrscheinlich werden sie über die meisten Sachen dann auch nichts mehr erfahren haben, ne?
Im Mai gibt es auf jeden Fall das Ergebnis von dem Inquest. Und da wird offiziell festgestellt, ich zitiere hier, dass es unwahrscheinlich sei, dass Gareth Williams allein und ohne Fremdeinwirkung starb. Es sei wahrscheinlicher, dass eine oder mehrere Personen ihn getötet hätten. Der englische Begriff dazu lautet probably killed unlawfully. Das Scotland Yard selber sagt allerdings, dass es most likely a tragic accident ist, also es wahrscheinlich ein tragischer Unfall war. Das sind die beiden Möglichkeiten, die offiziellen vom Scotland Yard und das Ergebnis vom Inquest. Das weiß man jetzt natürlich nicht. Es ist natürlich auch so, dass große Teile möglicher Erklärungen ungesagt geblieben sind. Also nicht, weil sie unwichtig waren, sondern weil sie als geheim eingestuft wurden.
Okay.
Aber ich denke mir immer so, weißt du, das interessiert einen als Angehöriger wahrscheinlich sehr wenig.
Ja, also es ist ja noch bitterer, weißt du, wenn vielleicht Sachen da sind, die aber nicht öffentlich gemacht werden wegen des Geheimdienstes. Also wie bitter, du wusstest nicht, dass dein Kind beim Geheimdienst ist. Dann stirbt es unter solchen Umständen und dann aufgrund seiner Tätigkeit erfährst du noch nicht mal, was passiert ist. Also was ist denn dann rausgekommen?
Das sind die offiziellen Ergebnisse. Ich stelle dir jetzt die verschiedenen Theorien nochmal vor, die es gibt. Und du kannst dich danach, ihr natürlich auch, die ihr zuhört, nur einfach für euch, für euer eigenes Interesse, weil es ja nicht relevant oder wichtig ist, kannst du ja dich danach da mal äußern, was du für am wahrscheinlichsten hältst. Das erste ist, jemand hat ihn getötet. Das ist ja auch genau das, was der Inquest sagt. Eine oder mehrere Personen haben ihn eventuell getötet. Zweite Theorie, ein selbstverschuldeter Unfall. Selbstverschuldet heißt, er hat sich selber in die Tasche eingeschlossen. Houdini-Style. Da kann ich direkt sagen, vielleicht aber auch nicht, weil ja zwei Experten über 400 Mal versucht haben, sich in einer identischen Tasche einzuschließen und sie von innen zu verriegeln. Und es ist keinem der beiden auch nur ein einziges Mal ansatzweise gelungen.
Mhm. Ja, also.
Und jetzt kommen wir zu den anderen interessanten Theorien, die vor allen Dingen natürlich online rumgeistern oder eben auch in Podcasts oder Dokumentationen. Die Ermordung durch ausländische Geheimdienste, in diesem Fall nenne ich es mal die Russlandspur. Das ist eine Verschwörungstheorie, die auch von einigen ehemaligen Geheimdienstlern gestützt und auch mit Argumenten versehen wird. Die Hypothese, Williams arbeitete an der Aufdeckung russischer Geldwäschenetzwerke, was nicht so unwahrscheinlich ist. Und deshalb wurde ein Killerkommando, hier ist jetzt vom russischen SVR oder FSB die Rede, wurde abgesandt, um ihn mit einem unauffindbaren Gift, zum Beispiel einer Injektion ins Innenohr, zu töten und danach diese Szenerie aufzubauen, um Verwirrung zu stiften, um abzulenken, um in irgendeiner Form das Ganze zu vertuschen.
Ja, also ich soll jetzt sagen, was ich am wahrscheinlichsten halte.
Es gibt noch eine Theorie.
Noch eine.
Die lautet, ja, das ist die vierte, der Inside-Job. Das ist die interne MI6-Vertuschung selber.
Unwahrscheinlich.
Der MI6 könnte involviert gewesen sein oder den Fall manipuliert haben, um peinliche Details über Williams Arbeit oder sein Privatleben zu verbergen. Ja. Denn, begründet, der MI6 meldete Williams erst 8 Tage nach seinem Verschwinden als vermisst, was laut der Online-Aussagen sehr spät ist, gerade für jemanden, der in der Geheimsektion arbeitet. Zudem fehlten später auch wichtige Speichermedien aus seinem Büro beim MI6 selber. Und das ist ja schon mal auch etwas merkwürdig.
Ja, das.
Für die beiden letzten Theorien spricht natürlich keine Fingerabdrücke. Also wer, wenn nicht Profis, kann so gut aufräumen danach? Es wurden ja keine Fingerabdrücke von Williams, aber auch von niemandem sonst gefunden.
Warum sollte man die, es bleibt trotzdem für mich die Frage, warum sollte man die betreffende Person dann da lassen? Das macht gar keinen Sinn. Das macht einfach keinen Sinn.
Ich weiß es nicht. Und was natürlich auch für die letzten beiden Sachen spricht, ist eben, dass man auf elektronischen Geräten fachmännisch gelöschte Daten gefunden hat. Das kann er natürlich auch selber gewesen sein. Jetzt würde ich auch nicht ausschließen, dass es beim MI6 irgendwelche Selbstlöschungsmechanismen gibt oder dass Leute von außen darauf zugreifen können. Das wäre jetzt so mein Gegenargument. Und dann gibt es noch eine komplett crazy Theorie, die würde ich aber mal weglassen, dass er im Auftrag des Geheimdienstes die Identität vom Bitcoin-Entwickler Satoshi Nakamoto, eigentlich ein eigener Fall, irgendwie ermittelt haben könnte und dass er da irgendwie auf Informationen gestoßen ist, die ihn dann in akute Lebensgefahr gebracht haben und dass er dann dort von einem Auftragskiller getötet wurde. Das sind die Theorien.
Okay, also ich bin am ehesten bei der Russentheorie, wobei ich denken würde, dass die dass das nicht öffentlich werden würde, weil er ja nicht exklusiv alleine als so gesehen als Ritter in weißer Rüstung dann gearbeitet hat, sondern Auftrag seines Arbeitgebers, und ich mir nicht vorstellen kann, dass das in irgendeiner Weise öffentlich werden würde, wenn er als Teil eines Teams gegen sowas vorgeht. Aber es ist das wahrscheinlichste Szenario, ne? Und aus meiner Sicht. Was dagegen oder was seltsam ist, ist, dass ich davon ausgehe, dass wenn ein ausländischer Geheimdienst, ich meine, Jamal Khashoggi zum Beispiel, ist ja ermordet worden, das weiß man bis heute, oder weiß man mittlerweile ja, aber der ist ja der Körper auch verschwunden. Und der Mann ist ja offensichtlich zersägt worden und dann weggeschafft worden. Und ich würde davon ausgehen, es gibt sicherlich so internationale Killteams, die sowas durchführen, dass die dann aber keine Spuren hinterlassen. Oder zumindest keine solchen Spuren wie einen ganzen Körper in der Tasche. Also das klingt für mich sehr, sehr seltsam. Und natürlich die Sachen, die in der Wohnung, also solche Dinge sind ja leicht fälschbar. Ein Browserverlauf oder halt Dinge, die in der Wohnung gefunden wurden. Das sind ja Sachen, die man fälschen kann oder die man so legen kann, dass halt der Hinweis auf ein unverschuldet oder ein fremdverschulden Suizid oder sowas hinfällt. Dementsprechend schwierig, ne? Sehr schwierig.
Ich bin da 100% bei dir, auch mit genau den genannten Argumenten. Es ist wirklich spannend. Es gibt noch, ja, ich sag mal, eine letzte Information zu dem Fall, und zwar ist das ein kleines Update von 2024, und zwar hat das Scotland Yard im Februar 2024 nochmal gesagt, dass es eine erneute forensische Untersuchung gab von Beweismaterialien aus der Wohnung. Die ist bereits 2021 gestartet. Aber auch bei dieser Untersuchung wurde keine neue DNA gefunden, also keine Fremd-DNA. Und deshalb wiederholt Scotland Yard dann nochmal das offizielle Fazit. Die Polizei stuft den Tod weiterhin als wahrscheinlichen Unfall im Rahmen eines Solo-Bondage-Experiments ein. Die Familie und ja auch die Schwester haben von Anfang an gesagt, dass sie daran nicht glauben. Aber das ist jetzt die letzte Scotland Yard-These. Und wer jetzt sagt, boah, ich hätte ja noch 1000 andere Sachen, ihr könnt euch da im Internet zu Wund lesen. Es gibt aber auch noch einige Dokumentationen und Filme dazu. Dokumentationen sind zum Beispiel The Body in the Bag. Das ist eine True-Crime-Dokumentation, die ist auf Channel 5 und auf Apple TV zum Beispiel verfügbar, die ja nochmal sehr, sehr detailliert den Fall rekonstruiert und die auch viele Experten und auch in Teilen Ermittler zu Wort kommen lässt. Dann gibt es von 2024 eine aktuellere Doku, die heißt The Spy in the Bag, New Revelations. Da gibt's halt eben nochmal die neuen forensischen Erkenntnisse und Theorien, die da nochmal zusammengefasst werden. Aber auch da gibt's keine finale Antwort. Und wer sagt, so Dokus ist nicht so mein Style. Ich will eher so ein bisschen in die Fiktion gehen. Es gibt auch eine Verfilmung, eine BBC-Miniserie, die heißt London Spy. Da geht es um einen jungen Mann, der ist gespielt von Ben Whishaw, den ihr vielleicht aus Das Parfum kennt. Und sein Liebhaber...
James Bond.
Oder auch aus James Bond als Q.
Ist Q aus James Bond, klar. Genau,
und in dem Film ist sein Liebhaber, es ist auch ein MI6-Agent, die Person, die tot in einem verschlossenen Koffer aufgefunden wird. Und die Autoren der Serie haben auch gesagt, dass eben London Spy inspiriert ist durch den Fall von Gareth Williams. Für die Familie von Gareth Williams bleibt die Ungewissheit. Es gibt kein klares Warum, kein klares Wie, keine abschließende Wahrheit. Bis heute gilt der Tod von Gareth Williams offiziell als ungeklärt. Und was davon übrig bleibt, ist eigentlich nur noch ein Mensch, dessen Leben von Intelligenz, Zurückgezogenheit und Präzision geprägt war und dessen Tod bis heute viele Fragen aufwirft.
Du präsentierst mir jetzt hier kein Ergebnis, oder was?
Nein, es ist ein Cold Case.
What? Jetzt ist doch mal gut. Das kannst du doch hier nicht eine Stunde 30 erzählen und dann sagen, nö, weiß man nicht, wie es ausgegangen ist. Macht euch mal Gedanken, wie grausam ist das denn jetzt? Ich meine, es ist ein sehr spannender Fall, aber fuck. Ich habe gedacht, dass du jetzt mitkommst und dann haben sie einen Chatverlauf gefunden mit seiner Dominatrix. Okay.
Als wenn die bei einem ehemaligen Cyberagenten noch einen Chatverlauf finden, also der beim MI6 gearbeitet hat. Wenn der nicht gefunden werden soll, findest du da gar nichts.
Ja, das ist wohl richtig, aber krass. Okay, das ist ja...
Nein, in diesem Fall ist es leider so, dass das Ende in jedem Kopf selber entsteht oder sich entwickelt. Oder
also ich persönlich Theorie glaube nicht an die sexuelle Theorie, dass das jetzt
irgendwie beim
Sexspiel passiert ist. Das ist mir zu unwahrscheinlich, mir zu weit weg. Besonders bei jemandem, der diesen Job hat, der diesen Bereich arbeitet. Und nee, also dann wären DNA-Spuren gefunden worden. Was für eine unendlich traurige, beschissene Sache für die Familie. Ne? Wie grausam, dass die keine Sicherheit kriegen. Und wenn man ehrlich ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass so jemand oder dass diese Sicherheit noch kommt, auch sehr gering, ne? Dass da noch, also wenn es von Profis gemacht wurde, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es noch rauskommt, sehr, sehr gering.
Tatsächlich, ja. Das denke ich auch.
Horror. Absoluter Horror. Okay, das ist ein unerwartetes Ende. Ich habe gedacht, dass du uns jetzt am Ende den Mörder so gesehen aus dem Strumpf ziehst, aber dann müssen sich unsere Zuhörer selber ihre Gedanken machen. Können ja auch mal in die Kommentare schreiben. Würde mich interessieren, was eure Meinung ist. Ich meine, wir haben ja ziemlich deutlich gesagt, was wir beide fühlen dazu.
Ich denke, die hassen mich jetzt alle, weil ich das so gemacht habe. Aber ich wollte es auch bis zum Schluss spannend halten. Weißt du, hätte ich jetzt vorher gesagt, ich kann jetzt schon mal sagen, das wird nie zu einem Ergebnis kommen. Dann
das ist schon ein bisschen gemein. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich so bei Netflix Cold Case Sachen nie gucke. Weil das kann ich nicht. Also so Cold Case Klamotten bei Netflix mag ich überhaupt nicht, weil mich das unbefriedigt zurücklässt. Und ich glaube, dass manche vielleicht jetzt auch ein bisschen unbefriedigt sind. Wir können es ja nicht ändern.
Und ich kann das total verstehen und mir tut das auch total leid. Aber ich fand den Fall so spannend mit diesen ganzen MI6-Hintergründen, mit den Rekrutierungen, mit der Arbeit dort. Ich fand, der Fall hatte einfach zu viel Spannendes, um ihn, weil er ein Cold Case ist, auszusortieren. Ihr könnt uns ja auch gerne mal schreiben, wie ihr zu Cold Cases steht, weil ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und rechtfertigt sozusagen der Fall den Cold Case oder wie seht ihr das? Bin ich wirklich mal gespannt. Möchte mich auch direkt bei allen entschuldigen, die das jetzt total frustriert hat. Der nächste Fall wird kein Cold Case, so, das sage ich schon mal.
Das versprechen wir jetzt schon mal. Vielen, vielen Dank, dass du das so vorgestellt hast. War ein super spannender Fall. Ich kannte ihn nicht, ich hatte davon noch nie gehört. Ist eine sehr traurige Geschichte, weil ich finde, dass für die Angehörigen, ich glaube, dass das eine Lösung, Lösung ist der falsche Begriff, eine Auflösung eines Falls, einen Schuldigen zu haben oder zumindest einen Verantwortlichen ist sehr wichtig für Angehörige, weil sich die Trauer dann auch irgendwo hinrichten kann. Und in dem Fall hat man das ja nicht. Das finde ich halt, das ist hart daran. Das ist schon für die Familie sehr hart. Ich wünsche der Familie, dass es noch rauskommt. was passiert ist, auch wenn ich es für unwahrscheinlich halte. Vielleicht gibt es ja das Glück für die Angehörigen. Und ja, vielen Dank, dass du den Fall vorgestellt hast. Ich fand den wahnsinnig spannend.
Und wir wissen, wir kommen auf jeden Fall schon mal nicht zum Geheimdienst.
Da lassen wir mal schön die Finger von, das ist ja Quatsch.
Wir werden nicht mal Bond-Girl. Also
ich bin kein guter Geheimnisträger. Also ich würde auch bei jeder Folterung direkt nach 10 Sekunden sagen, nee, ich erzähle euch alles. Auch Sachen, die ich bisher noch gar nicht wusste. Also auch von Leuten, auch nur Vermutungen. Ich kann auch Vermutungen über Leute äußern. Ich wäre völlig ungeeignet für jeden Geheimdienst. Da muss man realistisch sein.
Ja, wenn sich jetzt einer schon nur mit ausgestreckten Armen deinem kaputten Bein nähert, wird's ja schon alles ausplaudern, gestehen. Ja.
Gar keine Chance. Also folgt uns natürlich bei friendsincrime_official auf Instagram. Vielen Dank erstmal, dass ihr diese zweite Staffel überhaupt möglich gemacht habt. Wir haben uns sehr über das Feedback der ersten Staffel gefreut. Es ist wirklich für mich kaum fassbar, dass unsere Hörerzahlen sechsstellig sind. Das ist schon ziemlich cool. Also über 100.000 Menschen hören unsere Folgen jede Woche. Das ist alle zwei Wochen. Das ist schon krass. Damit habe ich nicht gerechnet, als wir damit angefangen haben. Ich freue mich sehr über dieses Projekt. Und in Zukunft keine Cold Cases mehr, Sandra Sprünken. Verdammte Kacke.
Entschuldigt den Cold Case. Aber wie gesagt, ich fand es wahnsinnig spannend, dass ihr so viel über London und über das MI6 und über die Welt der Spione und der Cyberkriminalität geredet haben.
Dann bis aufs nächste Mal. Dankeschön, dass ihr uns gehört habt. Passt auf euch auf und tschüss.
Tschüss. Das war Friends in Crime für diese Woche.
Wenn du direkt weiterhören, die neueste Folge immer sofort hören möchtest, lad dir jetzt die Podimo-App kostenfrei runter.
Es ist keine Registrierung oder Bezahlung notwendig. Die neuen Folgen erscheinen dort immer 4 Wochen, bevor sie überall sonst erscheinen, im kostenlosen Bereich der App.
Diese Infos findet ihr auch in den Shownotes.